VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Bier am Feierabend. Der Podcast.
Servus miteinander und hallo zu Wir am Feierabend. Heute mit mir, dem Manuel und
der Dani
und der Simone
und dem Flo.
Hallo!
Hallo!
Abend.
Hallo! Wieder
in gemütlicher Runde.
Und diesmal endlich mal wieder auch mit mir.
Ja, ja, endlich. Also.
Ja, also zu viert ist eigentlich egal. Hauptsache ich bin wieder dabei.
Ja,
genau.
Aber heute wir haben deine Bescheidenheit auch vermisst.
Wer den Manu nicht kennt, ist es immer ernst gemeint, wenn er sowas sagt.
Ja, das stimmt.
Das macht ihn nur sympathischer. Nein, wir freuen uns, dass du wieder da bist. Danke, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, Daniela. Das wollte ich jetzt auch schon nochmal erwähnt haben. Genau, der Flo ist auch wieder dabei.
Juhu!
Ja, vielleicht das letzte Mal.
Nein, oder?
Dass ich noch einen Fauxpas leistet.
Ja,
dann.
Das war heute schon ordentlich. Einfach zu faul, sich Klamotten mitzunehmen.
Ja, ja, ja.
Wir hatten nämlich ein Fotoshooting.
Genau.
Wir sitzen hier gerade in der ABP zusammen mit ein paar Snacks, Getränken und
apropos Getränke.
Fotos gemacht.
Stimmt, Getränke. Mhm. Der Drink des Tages ist bei mir heute ein Rotwein, den der Flo netterweise mitgenommen hat.
Wie beim letzten Mal auch schon.
Ja,
Flo ist unser Weinbeauftragter.
Blauer Zweigeld, sondern...
Cabernet Sauvignon.
Sauvignon.
Sauvignon Merlot.
Ja, den gibt es in jedem Discounter eurer Wahl.
Alter, Flo auch in einem Verpackungswein-Discounter. Als Reference Back.
Nein. Der ist schon im... Verpackungsvollen Discounter gekauft.
Naja, seid ihr verziehen, Flo. Sind ja nicht so. Sind ja dankbar. Ich bin die Einzige, die wieder langweilig unterwegs ist mit einer Cola.
Aber einer Vanilla Coke.
Richtig?
Kalorienfrei.
Ja, nee, oder? Das ist doch Vanille.
Das sieht oder so aus, aber steht nicht drauf.
Light Taste. Das, koffeinfrei. Deswegen. Ah, deswegen. Das ist aber komisch, dass es das so ein vanillemäßiger Geschmack
hat. Habe ich wieder überhaupt nicht gescheit geschaut.
Denkt ihr, koffeinfreie Cola hat wirklich Vanillegeschmack? Schreibt es in die Kommis. Yeah.
Ich glaube,
wenn die Dani sowas sagt, meinen sie es auch.
Ja. Meint ihr, da sind echte Vanilleschoten drin?
Nein.
Auch.
Mann, Flo.
Mensch.
Wir haben heute Themen vorbereitet. Und,
Aber ich bin zuallererst noch sehr neugierig, weil wir noch gar nicht über Danis Schlafexperiment vielleicht in zwei Sätzen oder so nochmal. Wie ist es denn gelaufen? Hast du alle Gadgets, die du testen musstest, getestet?
Danke, dass du mich darauf ansprichst. Genau. Ich hatte zwei Sachen über ein paar Tage getestet. Einmal eine Brille, die ich in der Früh aufsetzen musste für 50 Minuten immer. Ich habe es ein bisschen weniger genutzt.
Aha.
Die mir grünes Licht in die Augen gestrahlt hat, da wusste ich jetzt echt nicht, ob die irgendwas gebracht hat. Die sollte irgendwie halt auch signalisieren dem Körper, dass man besser am Abend einschlafen soll.
Ja,
oder Simone?
Irgendwie diesen Melatonin, das ist ja dieses Schlafhormon, diesen Haushalt, sollte das irgendwie
stabil
regeln.
Und du weißt nicht, ob es geholfen hat?
Da weiß ich es nicht, aber ich hatte dann noch eine Schlafmaske.
Obwohl es nach drei Tagen ja hätte schon
hätte wirken sollen.
Helfen sollen.
Ja, vielleicht, weil du es nicht lang genug.
Ja, vielleicht, weil es nicht lang genug. Und
vielleicht, weil du auch einfach einen unregelmäßigen
Schlafwachen.
Vielleicht auch einfach, weil es nicht funktioniert, Leute.
Nein, es liegt an dir. Es liegt an dir, Daniela.
Und eine Schlafmaske hatte ich dann noch auf, immer vom zu Bett gehen, die mir rotes Licht in die Augen gestrahlt hat. Und es war eigentlich sehr angenehm. Also ich fand das echt ganz, ganz angenehm, damit dann einzuschlafen, weil ich mir dann vorgestellt habe, das wäre so ein Sonnenuntergang. Und das... Also da würde ich sagen, Daumen hoch.
Ja, Mensch, das kaufen wir jetzt alles, auch NASA-Technologie, das kann nur gut sein.
Aber das ist auch das, das waren die einzigen zwei Sachen, die du hattest, oder?
Die habe ich über mehrere Tage getestet, genau. Ja.
Ja gut, das ist nochmal so die Klammer zur letzten Folge.
Genau, und die Folge kam heute, ist der 22. Genau, also es kam jetzt schon bei TAF heute.
Ach so,
genau.
Gibt es das in der Mediathek?
Ja. Es könnte sein, oder?
Ja doch, es war ein Eigendreh, also haben wir da keine Lizenzschwierigkeiten. Also schaut auf TAF, die Website, und da findet ihr den Beitrag bestimmt, wenn ihr ihn anschauen wollt, wenn es euch interessiert. Genau.
Mhm. Ja, Flo, du hattest noch ein Thema vorbereitet, weil Flo kam auf die gute Idee, wir sind ja eigentlich immer sehr konzept frei bisher, also sind wir immer noch, aber ohne Themen so rangegangen an die Sendung. Und jetzt haben wir uns mal vorgenommen, ein bisschen mehr uns davor Gedanken zu machen.
Ja, der hat... Faktenflo, der bringt Ach. Jetzt hier mal ein bisschen Ordnung rein in unser Wirrwarr.
Ja, ja, wir haben uns was überlegt. Ich habe mir was überlegt oder ich habe mir gedacht, ich würde gerne, aber das will ich auch nicht ausufern, ich würde gerne erwähnt haben, dass es ja gerade aktuell diesen großen Bildskandal gibt in Bezug auf die Titanic, also dass praktisch die Titanic, das Satire-Magazin, es geschafft hat, der Bild-Zeitung Fake News unterzujubeln, die dann einfach von der Bild-Zeitung quasi verbreitet wurden. So, da ging es um den Kevin Kühnert von der SPD, den großen GroKo-Gegner aktuell. Und dann haben die irgendwie, hat die Titanic hat so einen E-Mail-Verkehr auch gemacht mit der Bild-Zeitung, den dann aber halt so fingiert und so geleitet, dass es halt einfach alles fake war und das gar nicht gestimmt hat. Und dann haben sie irgendwie so einen russischen Agenten oder so erfunden. Und das ist alles ein sehr, sehr großer Skandal. Und ich habe mir einfach meine Gedanken darüber gemacht, weil ich finde das persönlich ein sehr, sehr schlechtes Signal an den Journalismus und auch an Meinungsbildung in Deutschland, wie sowas funktioniert, dass plötzlich irgendwie ein relativ mächtiges Magazin oder ein relativ mächtiges Organ wie die Bild-Zeitung dann ungefiltert oder unhinterfragt zumindest einfach Sachen in die Welt setzt. Und das ist vielleicht auch nur ein Beispiel, von dem man es jetzt weiß, von vielen, wo man sich gar nicht so bewusst ist. Deswegen war mein Thema für heute einfach die Sinne zu schärfen und vielleicht mit euch kurz über die Wichtigkeit oder über die Bedeutung von gutem Journalismus und von gut recherchiertem Journalismus. Ich meine, ihr kommt ja auch alle nahezu aus medienverwandten Bereichen irgendwie und deswegen ist es schon wichtig, dass journalistische Produkte hinterfragt und reflektiert vor allem auch hergestellt werden. So meine Meinung. Deswegen.
Total, und da habe ich auch Lust. Aber jetzt kannst du noch mal kurz sagen, also ich habe es nicht ganz kapiert und ich habe es auch nicht so mitbekommen. Was haben Sie denn über den genau erzählt?
Also es ging wohl darum, dass es so einen russischen Agenten geben hätte sollen, der dann irgendwie von Kevin Kühnert diese Anti-GroKo-Kampagne irgendwie fährt und das unterstützt und so mit den russischen Geheimdiensten und weiß der Kuckuck alles. Und es ist aber halt auch alles erfunden. Mhm. Und das ist halt einfach das Kritische, also das halt dann so, ja, Schmutzkampagne gegen Kevin Kühnert und dieser riesige Aufschrei da irgendwie letzten Freitag mit der Bild-Titelschlagzeile, also das ist wirklich so auf den Titel der Bild-Zeitung in der Printausgabe, dass es dann irgendwie so eine Fake News, das auf Deutschlands stärkst aufgelegtes Printprodukt eigentlich schafft. Und das ist eigentlich so, also jetzt, man kann die Hintergründe selber nochmal recherchieren, so ganz, ganz durchsichtig ist das eh alles noch gar nicht, aber die Titanic hat eben diesen Coup halt lanciert und ich finde das halt bedenklich, wenn man sich als Bildzeitung auf eine einzige Quelle verlässt, die von außen irgendwo kommt, ohne irgendwas zu hinterfragen. Das ist eigentlich so der Grundpunkt.
Das ist jetzt schon nochmal meine Frage. Also für mich ist ja, also ist Bild jetzt schon so, dass die Zeitung, wo man sagt, das ist jetzt guter und gut recherchierter Journalismus. Also ich weiß, dass da viel andere Nachrichtenagenturen oder halt Medien, Magazine da das als Quelle quasi nutzen, die Bild, aber ist die wirklich jetzt...
Naja gut, aber ja, trotz allem unterliegt sie ja journalistischen Regeln und journalistischen Auflagen, die es ja auch irgendwie gibt. Also da arbeiten ja auch, wenn vielleicht dann doch eher nur so in Anführungsstrichen, aber es arbeiten dort ja Journalisten, die sich eigentlich an journalistische Grundsätze und an den Journalismuskodex halten sollten und nicht irgendwelche Nachrichten, die wir jetzt, ich meine, da könnten wir hier auch irgendwas erzählen, und morgen steht es in der Bild so ungefähr. Das wäre höchst bedenklich.
Komm, das
schaffen also, wir. Also es geht jetzt gar nicht um, mir geht es ja auch gar nicht um irgendwie eine Verurteilung oder um irgendwie zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber es ist halt ein bedenkliches Zeichen, wenn halt einfach irgendwelche Meldungen, die man so praktisch ohne viel Aufwand, also natürlich hat das Titanic-Magazin, die haben natürlich auch ihre ganzen Mitarbeiter und die überlegen sich da schon was, wenn sie sowas machen, aber so ohne großen Aufwand mit einer einzigen Quelle, die aus einem fingierten und eingefädelten E-Mail-Verkehr besteht, wenn man da halt sowas schafft, dass man auf Deutschlands auflagenstärkstes Printprodukt auf die Titelschlagzeile kommt.
Ja, ob das jetzt, sind wir doch mal ehrlich, jetzt sind ja schon... Also alle Augen immer so auf die Medien gerichtet, wenn die mal Fehler machen, das Vertrauen ist eh nicht mehr so groß wie vor ein paar Jahren. Ja. Ist ehrlich, also der Beruf Journalist ist jetzt auch, also Oder? Was sind unsere Erfahrungen damit? Also man
mich
wird da nicht
mehr
so ernst genommen auch wie früher.
Nee, aber mich überrascht eigentlich diese Geschichte gar nicht mehr so wirklich, weil ja die meisten einfach keinen mehr haben wie eben der Spiegel, der halt alles nochmal gegenliest und auch Fakten checkt. Deswegen eigentlich überrascht es mich gar nicht so wirklich, dass sowas halt passieren kann, weil
ja, aber es gibt bei ja immer keinem noch, Magazin aber es gibt mehr ja immer noch journalistische wird. Grundsätze und die Bild-Zeitung ist halt schon, also...
Ja, aber wenn du es nicht besser weißt...
Also, ja, aber dann muss ich mich halt da zurückhalten, bevor ich nicht aus mehr Quellen irgendwie mir da meine Meinung praktisch gebildet habe. Also mir geht's halt nur darum, dass ich halt sehe, es ist halt bedenklich, weil wenn ich das jetzt ganz stark verstereotypisiere und verallgemeinere, erreicht ja die Bild-Zeitung hauptsächlich Leute, die sich eh keine großen eigenen Gedanken machen. Punkt. Mhm. Also das ist jetzt natürlich auch eine Verallgemeinerung, aber die erreicht schon eher die Leute, die einfache Informationen wollen und einprägsame Informationen und Informationen, die für sie klar und deutlich definiert sind, wollen. Und wenn man mit so einem Medium solche Leute, die sich keine großartigen Gedanken über sowas machen, erreicht, ist es halt einfach so, dass es dann halt so eine Maschinerie in Gang setzt, dass halt einfach eine Masse an unreflektierten Leuten erreicht wird, vielleicht mit einfach Sachen, die nicht stimmen. Und das ist ja das Bedenkliche.
Aber ist es doch eigentlich eher einfach, das Neue an der Sache ist doch eigentlich nur...
Dass es rausgekommen ist.
Ja, und dass genau, und dass halt die Bild-Zeitung etwas Falsches geschrieben hat, was sie als richtig für richtig gehalten hat. Weil sonst, es kam doch eigentlich am laufenden Band vor, dass die Bild Halbwahrheiten irgendwie als Wahrheit verkauft oder eigentlich auch ziemlichen Schwachsinn. Bloß wahrscheinlich in dem Wissen, dass es Schwachsinn ist, bloß dass die Leser das vielleicht anspricht. Und ja, diesmal ist es einfach so, oder? Das ist das Neue dran, dass wohl auch die Journalisten halt gedacht haben. Genau.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ja, das Neue dran ist eigentlich, dass es jetzt diesmal sowas wie einen Rückkanal gibt, dass halt irgendjemand sagen kann, hey, wir haben euch getäuscht. Das ist ja so ähnlich wie bei dieser Varoufakis-Geschichte, die es bei Jan Böhmermann mal vor 2-3 Jahren gab. Wo sie halt einfach dann das in die Hart aber fair oder ich weiß nicht mehr, wo es war, auf jeden Fall dann in die Talkshow diesen Ausschnitt gemogelt haben, der halt eindeutig manipuliert war. Und vielleicht ist es wirklich so, dass es viele Sachen gibt, die einfach nicht stimmen, die verbreitet werden. Aber in dem Fall gibt es halt eben jemanden, der im Hintergrund steht und sagt, hey, wir haben es genau so gemacht und haben euch da und damit getäuscht. Also genau, man kann sich bei Titanic.de, konnte man zumindest gestern, ich habe gestern heute ist Donnerstag, am Mittwoch mir das mal angeschaut, man konnte sich da auch den E-Mail-Verkehr, den es da gab, runterladen und der ist halt wirklich so mit 2 Sätzen und so wirklich ganz, ganz einfach beschrieben, hey, das und das haben wir und dann also praktisch wirklich ohne da jetzt auch groß irgendwie das komplex zu gestalten, wurde wirklich mit einfachsten Mitteln eine Medienmanipulation betrieben und das ist so das Bedenkliche in meinen Augen, also dass es sowas schon gab und gibt und das vielleicht öfter vorkommen und so, das ist vielleicht dahingestellt, aber sowas ist schon, ja.
Ja, auf jeden Fall ist es eine bedenkliche Entwicklung. Ich frage mich halt auch immer, was ziehen denn diese Leute, die jetzt eben konkret da manipulieren, was ziehen die sich denn draus? Also was wollen die halt auch erreichen, frage ich mich dann immer. Aber wie gesagt, es überrascht mich jetzt bei der Bild nicht. Also es ist generell so, heutzutage werden ja auch, finde ich, wenn was passiert, jeder will der Erste sein und haut sofort raus. Mhm. Kommt irgendein Nachrichtenticker rein, es wird sofort rausgehauen, weil jeder will der Erste sein. Aber ob es dann stimmt, es kommt dann erst nach und nach, doch vielleicht nicht ganz so, wie jetzt am Anfang gedacht.
Ja, aber ist doch auch, ich meine, für die Bild-Zeitung ist sicher jetzt der Schaden geringer als erstmal
das Öffentlich-Rechtliche.
Ja, und überhaupt, ich meine, also auch wenn sie nur so Halbwahrheiten titeln, ich meine, sie kriegen ihre Auflage dadurch, passt doch und dann zahlt man vielleicht, also ich meine, wie auch die Sun oder irgendwer, der halt dann irgendwas Falsches bringt und dann, wenn kein Kläger ist, passiert eh nichts und wenn jemand klagt, dann okay, dann wird halt vielleicht Schadensersatz für irgendwelche ausgemachten Unwahrheiten gezahlt, aber das ist dann vielleicht sogar, hält sich das die Waage oder ist sogar immer noch weniger als was man durch diese Lügen an Klicks oder an Auflagen verkauft hat oder so, und, beziehungsweise eingenommen hat. Und dann ist es doch, also auch wenn es vielleicht moralisch nicht ganz so top ist, ist es ja ein Gewinn für dieses Medium.
Also für die Bild ist wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so,
nee, das, ich glaub
das
nicht,
ist kein
nee.
Problem, aber für die Medien allgemein. Ja, ja. Also dass die eben halt wieder an Ansehen verlieren. Und
also ich glaube, es geht halt jetzt auch dann relativ schnell ja wieder unter. Also es kommt wieder, morgen ist wahrscheinlich irgendwas Neues dann schon wieder, aber es ist ja trotzdem, also ich habe es jetzt halt nur so verfolgt und fand es dann halt so bedenklich, dass, weil man ja doch vielleicht nicht damit rechnet, auch bei der Bild nicht damit rechnet, dass es so leicht ist, was zu manipulieren und sowas mal gesehen zu haben. Aber das hat man damals bei dieser Varoufakis-Geschichte, war es ja auch so, dass man einfach so einen ganzen TV-Ausschnitt, der gefaked ist, irgendwo reinmogelt und dann alles verdreht und es dann als wahr verkauft. Also das ist natürlich immer schwierig, weil natürlich auch die Täuschungsabsicht dann irgendwo ja auch von der Titanic da dahinter steht. Und wie Simone jetzt auch gesagt hat, wem nützt es dann, außer da irgendwas mal aufzudecken? Aber ja, es ist, also das ist jetzt sowas, was mich jetzt so seit 2 Tagen so ein bisschen beschäftigt hat, so mal als Thema, und wo man sich schon überlegen muss, wie fundiert ist manchmal noch Journalismus. Also es gibt sicher großartige journalistische Geschichten und auch in anderen Zeitungen ist das garantiert noch alles mit 2 oder mehr Quellen und nicht so stringent, monoton mit einer Quelle gemacht, aber es ist dennoch ein alarmierendes Zeichen. Einfach so, um das vielleicht abzuschließen.
Ja, da soweit stimme ich dir definitiv zu, Flo.
Ist ja gut.
Das stimmt. Und apropos Medien, was wir arbeiten ja alle in der Richtung, außer unser lieber Manuel, der macht ein bisschen was Fremdsprachliches.
Und Mensch, macht was
Scheißen, oder?
Ja, also Dolmetscher, Übersetzer.
Voll cool. Und da hatten wir uns dann noch ein zweites Thema überlegt, und zwar kam das auch wieder von unserer Zuhörerin Claudi, dass ja heutzutage die Möglichkeiten, Dinge zu machen, ja unendlich sind und dass das teilweise auch die, ja, unsere Gesellschaft so ein bisschen dann auch ja, depressiv macht, weil wir eben so viele Möglichkeiten haben und uns so die Türen offen stehen. Was jetzt früher vielleicht bei unseren Eltern, keine Ahnung, da gab es bestimmte, so, nicht jetzt auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen oder sonst irgendwie was zu machen. Und die hatten teilweise weniger Probleme, sagen sie uns ja auch immer oft, zumindest meine Eltern dann auch, als jetzt heutzutage. Wie denkt ihr darüber?
Ja, so ihren Lebensweg zu finden, meinst du, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, je weiter wir zurückgehen, desto vorgefertigter war eigentlich schon der Lebensweg, den ein Mensch so beschreiten konnte. Also allein, dass man als Kind von einem Bäcker zum Beispiel, hat man halt dann einfach die Bäckerei übernommen. Und das war halt eigentlich die Norm. Und ja gut, vielleicht ist man irgendwie ausgebrochen und hat dann doch irgendwas anderes gemacht, aber meistens war es halt so. Und so ist es ja schon eigentlich lang nicht mehr, dass man die Berufe der Eltern dann eigentlich übernimmt oder das Geschäft oder was auch immer übernimmt, sondern man hat sehr viel Freiheiten, aber das ist ja was sehr Schönes, aber es ist halt auch so tückisch, weil es ist so eine große Freiheit, dass man nicht weiß, was man wählen soll, wenn man nicht jetzt total passioniert ist oder so, oder?
Und ja, und halt oft auch einfach gleich aufgibt, weil man sich denkt, ach nee, das ist jetzt doch nichts für mich oder es ist mir jetzt doch irgendwie zu anstrengend oder so. Ja, früher hatten die einfach nicht die Möglichkeiten, das ist so. Ob es glücklicher die gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber die... Da ging es halt einfach nicht, dass man gesagt hat, ich gehe jetzt mal studieren, und da war halt das Geld nicht da. Aber ich finde schon auch, dass es schon auch seine Schattenseiten hat, dass man so viele Möglichkeiten hat, weil man ist schon irgendwie so ein bisschen orientierungslos und nicht nur nach dem Abi, sondern ich fühle mich jetzt mit Mitte 20 auch immer noch orientierungslos. Also wo will ich genau hin? Ja. Gut, klar, ich habe jetzt mein Studium dann abgeschlossen und habe auch einen Job, aber will ich den machen, will ich dann noch einen Master, will ich, weiß ich nicht, noch mal was anderes nebenbei, das sind so viele Möglichkeiten.
Ja, oder will ich wirklich den Job, den ich jetzt gelernt habe, oder diese Karriere, auf die ich mich jetzt irgendwie mit Studium oder sonst was fokussiert habe, will ich die wirklich dann, selbst wenn sie mir Spaß macht, will ich die mein Leben lang machen? Und das ist einfach
super
schwer.
Aber warum denkt man sich sowas? Will ich die mein Leben lang machen? Also, warum nicht? Früher hat man sich das vielleicht doch, oder? Ich weiß nicht. Unsere Eltern, machen die sich so Gedanken, jetzt will ich nochmal was anderes machen?
Nö, da gab es das Flo? Nicht. Da mache ich was und fertig ist es.
Ja, ich glaube...
Flo, unsere Eltern. Papa Flo.
Ist ja da schon näher
auch an dieser Generation. Ja, 3 Jahre oder so vielleicht. Nein, aber das ist, ja, es ist, glaube ich, hängt auch viel vom Umfeld ab. Also, wenn man natürlich selber sieht, dadurch, dass sich ja alles aufweicht zu allen Seiten, dann sieht man ja auch, was seine Freunde so machen und dann sieht man ja auch, dass die auch wiederum alle Freiheiten haben und dass die auch Sachen machen können und dann ist es für einen selber vielleicht eher so auch die Motivation zu sagen, ja, den Job will ich jetzt nicht mein Leben lang machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch mehr Berufsfelder als früher. Also es gibt ja Jobs, die gab es ja bei unseren Eltern noch gar nicht, ja. oder Berufsfelder und ich weiß nicht, also ohne das jetzt pauschalisieren zu wollen, aber ich glaube, das ist eher auch sowas in Großstädten oder generell in Städten. Also ich glaube am Land, also so wenn ich das so aus meinen ganzen Kindheits- und Verwandtschaftsgeschichten so in Niederbayern und der Oberpfalz so beobachte, da ist es, dann haben die Leute natürlich nicht so eine große Wahlfreiheit, weil da gibt es halt einfach das Dorf und da gibt es die Sparkasse und den Bäcker und dann arbeitet man halt da, wenn man da nicht weg will. Viele wollen ja eh weg, viele wollen ja eh weg dann aus den Dörfern und aus den kleinen Städten, in denen sie wohnen und gehen dann eh in die Großstadt. Aber die da bleiben, die müssen dann natürlich, die können dann halt nicht irgendwie so in so ein Grafikbüro und irgendwie so PR-Marketing irgendwo machen, weil dazu muss man vielleicht in die nächstgrößere Stadt. Und deswegen ist es in den Großstädten viel, viel schwieriger. Oder da ist das Angebot einfach viel, viel breiter, weil es einfach viel mehr Jobs gibt in vielen verschiedenen Richtungen. Und am Land hast du einfach da geht der Vater zur Sparkasse und dann geht der Sohn auch zur Sparkasse, weil das ist A, der sichere Job. Die Kosten, die Lebenshaltungskosten dort sind überschaubarer als in den Großstädten. Das heißt, da kann man auch mit so einem Sparkassenjob, ich habe gar keine Ahnung, wie viel man da verdient, weil ich überhaupt gar keine Referenz habe, aber dann ist man halt da und dann bleibt man da halt vielleicht. Auch wenn man sich dort heimatverbunden fühlt. Wenn man in die Stadt will, ist man dort und hat 2 Millionen neue Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied auch noch
das,
mit.
Das stimmt sicher. Also ja, wie eigentlich so ziemlich alles, wahrscheinlich ist es halt auf dem Land noch eher so wie vor so und so vielen Jahren. Und wenn man in die Städte geht, ist es halt einfach ja, neu.
Vielfältiger.
Anders. Ja,
das stimmt.
Ja, und vor allem.
Man findet auch immer was zu nörgeln, finde ich. Also man ist ja schon immer irgendwie auf der Suche auch nach dem ultimativen Job, wo ich jetzt nur irgendwelche Vorteile habe. Okay, ich habe flexible Arbeitszeiten, ich habe von mir aus dann später gute Vereinbarkeit mit Familie, ich habe ein gutes Gehalt, ich habe nur Aufgaben, die mir Spaß machen, ich habe vielleicht noch eine geile Kantine oder ein Sportangebot. Also es sind 1000 Sachen, die man irgendwie will oder sucht oder fordert, aber man findet es halt einfach auch nicht. Und das, glaube ich, macht einen auch ein bisschen rastlos, weil man immer meint, es gibt noch irgendwie was Besseres und irgendwas, ja, ist es zu standardisiert, ist es mir langweilig, bin ich zu viel unterwegs, ist es mir aber auch wieder nicht recht, also weiß nicht, also ich finde schon auch, dass sich da vielleicht die Ansprüche und die Selbstverwirklichung, die ja immer mehr in unserer Gesellschaft so in den Vordergrund tritt, dass die das halt auch einfach schwieriger macht oder dazu führt, dass wir halt immer wieder uns neu orientieren, uns Gedanken machen, okay, was will ich?
Ja, das stimmt schon, aber natürlich sind auch, also jetzt vielleicht mal Simone und Manu kurz ausgenommen, weil ja Dani und ich so richtig Deep-Medien-Business machen, also diese ganzen Medienjobs jetzt zum Beispiel, das ist ja auch alles viel unsicherer und viel schnelllebiger geworden. Also ich kenne so viele Leute, die irgendwas mit Medien oder die halt auch in irgendwelchen Redaktionen arbeiten und irgendwelche Sachen gemacht haben und dann ist man da halt einfach viel schneller seinen Job mitunter los. Also dann ist einfach die Verweildauer in den Jobs ist kürzer. Also und bei der Sparkasse, da bist du dann halt dein Leben lang und im Bäcker oder als
auch nicht mehr, Florian.
Ja, aber
auch alle zu, die Sparkassen.
Ja, gut, okay, vielleicht hat sich das jetzt in der Hinsicht auch schon verändert, aber es gibt eben Jobs, wo du halt einfach viel länger bist als, ja, Stadtverwaltung ist vielleicht ein guter,
da arbeitet die Simone.
Genau. Stadtverwaltung ist vielleicht,
die werden alle alt und die brauchen Junge, deswegen.
Ja, und Stadtverwaltung, das sind, glaube ich, so Jobs, da bist du halt dann, wenn du da, also wenn du jetzt nicht wie Simone noch irgendwo was anderes machst, so im Medienbereich, dann, glaube ich, bist du da halt mit 19 und gehst dann halt wieder mit 70. So vielleicht, also überspitzt gesagt. Deswegen, und es gibt halt immer wieder neue Berufsfelder. Also ich meine, um da auch nochmal zu Simone kurz zu kommen und da anzuknüpfen, also als ich Abitur gemacht habe, jetzt das ist auf der einen Seite schon lange her, aber auf der anderen Seite auch noch gar nicht so lange, wenn mir da jemand erzählt hätte, dass es so ein Influencer, dass das quasi so eine Art Beruf ist, dann hätte ich mir auch gedacht, okay, das kann ja wohl nicht sein. Also ich meine, es gibt so Jobs, die sind relativ neu und die gibt's halt jetzt. Facebook und Instagram-Influencer, weiß ich nicht. Und die gibt es vielleicht in 10 Jahren nicht mehr. Vielleicht gibt es die auch schon in 5 Jahren nicht mehr, aber dann gibt es wieder irgendwas Neues. Und deswegen so, also das ist alles vom Spektrum her, ist das alles viel breiter und es gibt einfach Sachen, die man sich so noch gar nicht vorstellen konnte. Und ich meine, das ist jetzt für mich schon als 18-Jähriger, der sein Abi macht, war das Anfang der 2000er schwer vorzustellen, dass es sowas wie Facebook-Influencer oder Influencer generell gibt. Frag doch mal deine Großeltern. Also das sind so...
Grippe oder wie?
Genau, also das sind so innerhalb von 60 Jahren haben sich da so viele Jobs auch verschoben und es gibt andere Berufsfelder, die so undenkbar wären, was natürlich auch mit der Digitalisierung zusammenhängt. Also es ist... auch ein Faktor, sag ich mal.
Was ich mir vorstellen könnte, wie die Zukunft auch sein könnte, ja, so Zukunftsphilosophien. Es gibt ja die Serie Black Mirror, die Manu und ich auch sehr gerne angucken.
Und ich habe alle Folgen gesehen.
Ich habe alle Folgen gesehen. Simone muss noch aufholen.
Ja, ich bin auch gerade bei den Omas mit ihren schwulen Ex-Ehemännern. Bei Grace und Frankie.
Was war das für eine Staffel?
Was?
Black Mirror?
Nein,
Grace and Frankie.
Ich schaue Grace and Frankie
sogar noch.
Genau, ich bin noch nicht mit eingestiegen.
Da gab es doch sogar auch eine Folge irgendwie mit zwei...
Schwulen Omas?
Nee. Die zwei schwulen Omas, da ist eigentlich alles falsch.
Ich kriege hier schon wieder alles
durcheinander. Ja, Mann, da gab es tatsächlich eine Folge, du meinst die zwei lesbischen älteren Frauen, die sich dann in Träumen oder so quasi in jungen Jahren treffen, um dann ihre...
Ja, das war's. Deswegen dachte ich, das meinst du, Simone. Ach, nee.
Oder wie Dani sagt, die zwei schwulen Omas.
Naja, wer weiß, was es in der Zukunft alles geben wird.
Ja, ne? Eben, schau mal.
Nee, und zwar, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es geben wird, ist, dass alles Mögliche bewertet wird. Also diese eine Folge, wo du den jetzt nicht nur Pizza-Service 5 Sterne oder 0 Sterne geben kannst oder deinem Arbeitgeber, sondern auch wirklich den Leuten für ihr Verhalten und dann mal zu gucken. Und diejenigen, die dann immer viele Sterne abgesahnt haben, bessere Plätze in Zügen oder in Flugzeugen kriegen als andere. Und das geht ja jetzt schon in China so los. Also da bewerten die ja wirklich auch schon andere Sachen.
Und, so genau weiß ich. Aber die Folge ist sehr beängstigend. Die Folge ist sehr beängstigend. Ich kenne die Folge auch sehr gut. Und das ist schon... also mir hat jemand erzählt, ohne dass ich das genau weiß, dass es auch bei Uber, wenn es Uber noch gibt, wenn du eine Uber-Fahrt buchst, dann kann dich auch der Uber-Fahrer bewerten. Das heißt, der Fahrer bewertet den Fahrgast. Ich weiß es aber nicht, bin noch nie Uber gefahren.
Bei Airbnb geht das auch.
Okay, also das ist schon, und es gibt wohl, auch das habe ich nicht recherchiert, aber das habe ich gehört, es gibt wohl auch so YouTube-Videos, wo man dann so irgendwie How to get a good Uber-Bewertung. Oh, ja, my English is so good today. Genau, how to get a good Uber rating. Und da ist es auch so, dass wenn du dich halt neben den Fahrer setzt und dich mit ihm unterhältst und Trinkgeld gibst und nicht mit den Türen knallst und dich anständig verhältst, dann gibt er dir auch eine gute Bewertung, vielleicht eine bessere Bewertung. Und aber sowas ist schon krass, also wenn sowas auch auf wechselseitigen Sachen besteht.
Weil inwiefern kann sowas dann wirklich, also das ist ja mit allen Bewertungen so, wenn man jetzt den anderen nicht nett findet oder so, dann gibt man ihm, obwohl er sich gut verhalten hat, vielleicht einfach mal eine schlechte Bewertung. Das ist halt auch
sehr
so
subjektiv.
Beängstigend, ja.
Und dann, weiß ich nicht, dann entsteht so eine Leistung, also eine Gesellschaftsspaltung wieder.
Kluft, ja. Oder einfach Leute, die einfach, weil sie schlecht drauf sind oder einfach destruktiv sind, einfach Leute schlechte Bewertungen geben und damit dann so...
Ja, das spielt ja immer auch viel rein in deine, in dein Verhalten. Wie bist du gerade drauf oder wo kommst du her?
Also in dieser Black Mirror-Folge, um es ganz kurz mit einem Mini-Spoiler hier zu beginnen, da ist es, nur ganz kurz, da ist es wirklich so, dass am Anfang das auch zu sozialer Ausgrenzung führt. Also da ist es ja wirklich so, dass da gibt es ja diese Party, da gibt es diese Hochzeit und da sind ja nur Leute eingeladen, die irgendwie so von 5 möglichen Punkten über 4,7 haben. Und das ist ja dann auch so, du hast eine 4,3, dich lade ich gar nicht ein, obwohl ich dich eigentlich gerne mag. Aber wenn du halt dann anhand eines Ratings einfach eine Gästeliste anhand eines Ratings erstellst und so, eigentlich mag ich die gar nicht, aber die hat 4,9, die brauche ich für meine Party. Eigentlich finde ich den total cool, aber der hat 3,7. Also wenn du sowas anfängst, dann ist es uferlos, deswegen der Mini-Spoiler.
Da geht es gar nicht mehr um den Menschen, sondern einfach nur um so eine Zahl und weiß ich nicht. Das wäre ja keine schöne Entwicklung, aber es kann schon gut sein, genau wie mit diesem Tracking, dass der gläserne Mensch für Krankenkassen und
wenn sowas mal einreißt im großen Stil, dann ist also echt alles zu Ende und
aber es ist eben gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich finde das eben bei allen, oder nicht bei allen, aber bei den meisten Black Mirror-Folgen zum Beispiel halt so, Es ist natürlich Fiktion, aber es ist so, oh, ja.
Es gibt manche Sachen, die sind schon echt verdammt nah an der Realität, das muss man schon echt sagen. Also es gibt schon echt Sachen, die sind echt auch so Zukunftsmusik, aber wer weiß, wo wir so in 20, 25 Jahren stehen und
vielleicht geht auch vorher einfach die Welt unter, weil wir überschwemmt werden.
Ja, das kann natürlich auch sein, aber Faktenflo hat diese Woche ein YouTube-Video gesehen, ich glaube, es war der Chef, sag mal sowas wie Chef, der Chef von Alibaba, das ist glaube ich sowas wie eBay, bloß im asiatischen Raum, der hat so eine Pressekonferenz gehalten und hat halt einfach gesagt, dass wenn die Menschen in der Arbeitswelt gegen die Maschinen bestehen wollen, dann muss man das ganze Bildungssystem umkrempeln. Das heißt, wir unterrichten in unserem Bildungssystem teilweise Sachen von vor 200 Jahren.
Da will ich überhaupt nicht anfangen, weil mich
das so ist, aufregt. Ja, klar.
Du in der Schule lernst und du gehst in die Schule ewig lange und bist dann im richtigen Leben aufgeschmissen, weil da bringen dir deine ganzen mathematischen Gleichungen nichts, wenn du eine Steuererklärung
machen
musst oder Wäsche waschen oder lauter so banale Sachen.
Ich glaube, der Alibaba-Chef will darauf hinaus, dass es einfach darum geht, dass man den Menschen andere Dinge beibringen muss. Also sowas wie Wäsche waschen und so können in, ich glaube, er spricht von 2030, können das alles Maschinen. Das ist gar kein Problem, aber es geht halt mehr so um innere Werte und um andere Werte, so wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft, soziale Kompetenz. Und solche Dinge muss man, glaube ich, den jungen Menschen, und der Meinung bin ich auch, den jungen Menschen stärker wieder beibringen, weil das sind so die Sachen, die den Menschen irgendwann von der Maschine unterscheiden werden. Also so meine Wäsche waschen kann vielleicht auch irgendwann ein Roboter im Haushalt, aber Empathie, Freundschaft, Liebe, wie auch immer, das wird nur der Mensch selber können.
Ja, das aber das Komische ist, wenn
also die Arbeitswelt wird sich radikal verändern.
Ja, über Liebe, so wie, dann gibt es dann diese Dating-Apps oder so, die ja auch maschinell einen irgendwie dann so abbringen, so vielleicht die richtige Liebe kennenzulernen, aber dann muss sie in der Schule einem wieder beigebracht werden, so ganz komisch. Also die Maschinen, die drängen, ach, ich weiß auch nicht.
Ja, irgendein Algorithmus, der einem vielleicht den perfekten Partner, in den man sich natürlich sofort verlieben wird, präsentiert, aber...
Aber wie du es dann hältst, zum Beispiel... Das ist ja wieder dann eine Frage des Zwischenmenschlichen. Das kann dir ja wahrscheinlich keine Maschine beibringen. Also wie du jetzt, also wie sich diese Liebe dann vielleicht auch entwickeln kann oder wie die dann bleibt oder sowas. Also.
Ja, also es wird sich da viel, viel verändern. Also gerade auch so vielleicht auf dem für uns relevanten Markt wie Texten und irgendwelche Presseerklärungen und so schreiben. Da glaube ich jetzt persönlich, dass es auch wichtig ist, dass man da halt immer so seinen eigenen Stil oder den Stil, den halt einfach nur der Mensch erzeugen kann. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt einfach so, also eine Maschine kann vielleicht einen Text schreiben, aber ich glaube, es gibt in so einem Text sowas wie eine Seele oder so Dinge, die man da herauslesen kann, die vielleicht wirklich nur der Mensch einbauen kann. Also vielleicht ist das, also ich glaube, es gibt ja auch immer noch keine wirklich, das kann jetzt vielleicht Manu bestätigen, es gibt ja auch noch keine wirklich gut funktionierenden, hundertprozentig korrekten Übersetzungsprogramme. Ja. Weil es immer so Sprachfeinheiten in jeder Sprache sind. Das ist nicht in Deutschland so, das ist in jeder Sprache, denke ich, so. Es gibt Sprachfeinheiten, die ein Algorithmus oder eine Maschine vielleicht nicht erkennt.
Richtig.
Korrigiere mich, aber...
Ja, absolut richtig. Zwar arbeitet wohl Google an einem umfassenden Übersetzungsprogramm, das vielleicht in so 20 Jahren oder so dann so gut sein wird, dass mein Beruf nicht mehr benötigt wird. Aber bis dahin zumindest hast du absolut recht, wenn es um irgendwelche Metaphern geht, um ein bisschen bildliche Sprache, um...
Zwischen den Zeilen.
Ja, zwischen den Zeilen oder...
Aber auch alleine Gestik und Mimik, das kann ja jetzt so ein Übersetzungsprogramm ja dann auch...
Ja, aber wenn du jetzt nur einen geschriebenen Text hast, dann ist es aber auch, da gibt es ja auch so zwischen den Zeilen so einen O-Ton oder so einen Ton, der da rauskommt, wo du halt siehst, da hat sich jemand hingesetzt und hat es geschrieben. Also das ist ja auch...
Irgendwer muss es ja auch schreiben. Also soll die Maschine es dann selber schreiben? Also dazu braucht es ja dann auch
Fakten. Ja, aber gut, aber wenn man jetzt vielleicht auf so eine, vielleicht auch so, ja, stimmt, aber wenn man auf so eine Transkription, auf so eine Übersetzung vielleicht geht, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da schlagen wir vielleicht wieder den Bogen zum guten Journalismus. Ein gut geführtes Interview, eine gut geführte Story, die der Mensch schreibt mit all seinen Erfahrungen und mit all seinen Hintergründen, die er hat, die kann wahrscheinlich so nie von einer Maschine erzeugt werden.
Das ist doch jetzt ein schöner
eine schöne Klammer.
Oder? Eine schöne Klammer.
Simone schaut wieder auf die Uhr.
Genau, die Uhrenpolizei.
Die Uhrenpolizei.
Jeder hat so eine Rolle. Faktenfloh, Uhrenpolizistin Simone.
Ja, Und ihr eigentlich
und wir
so?
Wir nicht. Genau. Hey, unsere
wird noch. Manu ist unser Witzeerzähler.
Stimmt. Ich wieder dran. Ja, der Abschlusswitz. Okay, genau. Warte. Nachdem mein Witz letzte Woche nicht so, aber.
Doch. Macht dir nichts draus. So. Du kriegst wieder nichts.
Ich bereite wieder einen vor.
Ich war neulich in der Augsburger Puppenkiste.
Cool.
In Augsburg. und zwar zum Kabarett. Das war ziemlich cool. Und da haben sie auch, also war für Erwachsene eigentlich. Und da haben sie auch immer wieder so zwischen kleinen Bühnenwechseln haben sie da Witze erzählt. Und ich versuche mich gerade an einen zu erinnern. Genau. Woran merkt man, dass die Altersarmut immer weiter voranschreitet?
Keine Ahnung.
Eine lustige Antwort.
In Parks werden immer mehr Senioren von den Enten gefüttert.
Das ist natürlich ein Kracher.
Also ich fand ihn ultra süß, aber vielleicht war das der Rahmen der Augsburger Puppenkiste.
Ja. Ich fand's cool.
Das ist gut.
Ja. Dann hatten wir jetzt ja eigentlich noch als allerletztes, wenn das jetzt der Manu natürlich wollte.
Oh ja, stimmt, die neue Kategorie.
Genau. Ist auch noch erlaubt, zeitlich.
Ich hatte noch die Idee, vielleicht einen Song der Woche immer zu nennen.
Ich weiß auch schon welcher. Der läuft bei uns in der WG Blau und unter.
Richtig. Und zwar einfach nur, vielleicht schreiben wir das dann auch noch in die
Beschreibung.
Genau, in die Videobeschreibung, dass ihr es selber nachlesen und hören könnt. Das wäre diese Woche, wenn ich mal anfange, von der Band The Young Professionals, einer ziemlich coolen Elektro-Alternative-Band.
Sind wir auch, nur im Podcast.
Wir auch, richtig.
wir sind The Young Professionals im Podcast-Bereich.
Ja, wie gut das passt, dieses Lied. Ja.
Also, the voice to the spoken world.
Richtig. Nein, das Lied ist von The Young Professionals featuring Anna F., eine ziemlich coole Künstlerin aus Österreich, und heißt All of It But Me.
Genau. Und was findest du so toll an dem Lied?
Das, würde ich sagen, hören die Leute sich mal selber an, weil, ich weiß nicht, meine Idee war eigentlich nur ein Lied zu nennen, dass man sich mal anhören könnte.
Das klingt so ein bisschen Lady Gaga-mäßig, kann ich schon mal anspoilern.
Ja.
Aber es ist nicht. Ich finde es cool.
Okay. Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt hört keiner mehr an.
Okay, jetzt hören alle Lady Gaga nicht mögen, das Lied nicht.
Ich finde es auch gar nicht so Lady Gaga. Okay.
Gut, wir hören jetzt einfach auf. Viel Spaß mit dem Lied. Wir hoffen,
wir gehen jetzt noch in die Borzen und hören uns jetzt noch eine tolle Band an.
Ja.
Richtig.
Dein Ernst.
Ja, mein Ernst, ja.
Euer Ernst, unser Ernst.
Genau. Erklär jetzt aber nochmal kurz, was
das ist. Wir suchen jetzt eine total tolle Musikveranstaltung von AFK M94.5, dem lustigen Münchner Studentenradiosender. Und da gibt es eine tolle Veranstaltung und die findet jetzt in der Geierwalli in München statt. Und da gehen wir jetzt hin und hören uns die Band dort an. Tschüss.
In diesem Sinne.
Damit verabschieden wir uns und freuen uns aufs nächste Mal.
Bye. Wir am Feierabend. Der Podcast.
VoiceRepublic.com. Home to the spoken word.